Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin ganz froh, dass ich das so sagen kann, weil bis gestern dachte ich, ich müsste sagen, einen regnerischen Sonntagmorgen. Aber der Herr hat uns ja wirklich einen tollen Tag heute geschenkt. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Marc und darf heute mal wieder vor euch stehen, um mit euch in Gottes Wort zu schauen. Und bevor wir das machen, möchte ich gerne noch mit uns beten. Vater, ich danke dir für diesen wundervollen neuen Morgen, den du gemacht hast, Herr, für diesen Tag, der von dir kommt. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen jetzt öffnest, Herr, dass wir deine Wahrheit hören und in uns hineinlassen, Herr, dass sie uns verändern kann, dass sie uns Leben bringt, Herr, so wie es in deinem Wort steht, Herr, dass du uns Leben schenken möchtest, Herr. Ich bitte dich, dass es uns verändert, Herr, und uns ähnlicher macht, ja, wie du bist, Herr, so wie du sagst, wir sollen deinem Sohn, wir sollen Jesus immer ähnlicher werden, Herr. Ich bitte dich, dass du meine Worte lenkst und führst, Herr, um wirklich Wahrheit zu sprechen, um Ermutigung zu sprechen, um deine Herrlichkeit zu vergrößern und dir Ehre zu geben an diesem Morgen, Herr. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du regierst und dass du in uns wirken möchtest. Amen. Das Thema unserer heutigen Predigt, da kannst du die erste Slide mal drauf machen, ist, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ein bisschen ungewöhnlicher Predigttitel, ich tat mir ein bisschen schwer, was zu finden. Und vielleicht hat der eine oder andere schon eine Idee, um was es heute gehen könnte. Und alle anderen dürfen sich überraschen lassen. Die Auflösung wird erst ganz am Schluss kommen. Aber ich denke, die meisten können schon was damit anfangen. Genau, der Predigttext, den wir uns heute anschauen wollen, den finden wir im Alten Testament, und zwar in den Klageliedern, auch so ein Buch, das ich selbst, muss ich sagen, nicht so häufig bisher gelesen habe, aber genau darum soll es heute gehen. Und zwar sind wir im dritten Kapitel und die Verse 14 bis 26 wird unser Text heute sein. Wir werden uns so nach und nach dadurch arbeiten. Bevor wir jetzt mit den ersten Versen anfangen, noch so ein paar kurze Facts. Ja, in welchem Rahmen wurde dieses Buch geschrieben? Also erstmal von wem? Man vermutet nur, man weiß es nicht sicher, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dem Propheten Jeremia geschrieben wurde und dass es etwa so 587 vor Christus geschrieben wurde. Ja, das ist die Zeit gewesen, wo Jerusalem von den Babyloniern erobert wurde. Und in dieser Situation schreibt Jeremia eben diese Klagelieder als Klagelied, weil Jerusalem erobert wurde. Und wir starten eben mit den Versen 14 bis 17. Und da schreibt Jeremia: Ich wurde meinem ganzen Volk zum Gelächter. Ihr Spottlied bin ich jeden Tag. Er sättigte mich mit bitteren Kräutern und tränkte mich mit Wermut. Und er ließ auf Kies meine Zähne beißen. Er trat mich nieder in den Staub. Du verstießest meine Seele aus dem Frieden, ich habe vergessen, was Glück ist. Also Jeremia wurde damals, bevor Jerusalem erobert wurde, von Gott gesandt zum Volk Israel, um sie zur Umkehr aufzurufen, zur Umkehr von ihren Sünden, zur Umkehr von ihrem Götzendienst. Ja, er hat ihnen dieses Gericht, das dann eintrat, hatte ihnen verheißen, wenn sie nicht umkehren würden zu Gott. Doch das Volk, das wollte damals nicht auf Jeremia hören. Ja, stattdessen haben sie ihn, wie wir hier auch lesen in den ersten Versen, sie haben ihn ausgelacht, sie haben ihn verspottet. Ja, sie haben gesagt, sie waren so stolz, die Israeliten auf Jerusalem, auf die große Stadt, auf die Stadt Gottes, dass sie gesagt haben, es ist unmöglich, dass sie erobert werden kann. Aber weil sie eben nicht umkehrten, kam genau das, was Gott verheißen hat, wurde Jerusalem erobert vor den Augen Jeremias. Also er war dort, er hat das alles miterlebt. Und Jerusalem war die heilige Stadt Gottes. Ja, dort stand der Tempel, der der Mittelpunkt des ganzen Glaubenslebens in der Zeit war. Und der wurde eben von den Babyloniern auch erobert und zerstört. Zusätzlich wurden auch Teile der Bevölkerung der Israeliten, gerade die Hohen, die Priester, die Gelehrten, wurden als Sklaven weggeführt. Ja, und ich denke, wir können glauben, dass auch Jeremia Freunde oder auch Familienteile hatte, die entweder in diesen Kämpfen umgekommen sind, getötet wurden von den Babyloniern oder die verschleppt wurden. Ja, und in diese Situation, in der er ist, dass seine Heimat erobert ist, dass das heilige Volk in die Sklaverei geführt wurde, zumindest zum Teil, schreibt er eben diese Verse, die wir gelesen haben. Und wir haben jetzt ab Vers 14 begonnen. Die ersten 13 Verse habe ich weggelassen, aber das kann man sich ungefähr genauso vorstellen. Vielleicht noch ein bisschen krasser, so von wegen, ja, ich bin unter den Toten und mein Leben ist überhaupt nicht mehr und es ist alles ganz schlimm. Ja, und er bringt eigentlich hier in diesen ersten 20 Versen von dem Kapitel 3 mit unzähligen Bildern, Metaphern zum Ausdruck, wie verzweifelt er eigentlich ist, welches Leid ihm widerfahren ist. Ja? Also wir haben gelesen, er wurde ausgelacht und verspottet von seinem eigenen Volk, obwohl er die Wahrheit Gottes verkündet hat. Er sagt hier weiter, er musste bittere Kräuter essen. Also ich denke, das ist mehr eine Metapher, einfach für das, was ihm widerfährt. Und genauso, er tränkte mich mit Wermut. Wermut, habe ich mich auch belesen, ist ein bitterer Wein, der mit der Wermutwurzel oder sowas versetzt ist und der schmeckt eben bitter. Auf jeden Fall einfach, was er ausdrücken will, all dieses Leid, das ihm widerfahren ist. Ja, er sagt, der Herr ließ mich auf Kies beißen. Stelle ich mir persönlich auch sehr unangenehm vor. Ich habe es noch nicht ausprobiert, vielleicht meiner Kindheit, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, er sagt weiter, Gott trat ihn in den Staub. Er verstieß seine Seele aus dem Frieden. Und im Endeffekt, als over the top würde ich sagen, er hat gesagt, er hat überhaupt vergessen, was Glück ist. Er ist so im Leid drin, er ist so tief in dieser Situation, er kann sich nicht mehr erinnern, dass irgendetwas Gutes in seinem Leben gewesen ist. Wenn ich denke, wenn wir heutzutage einen Psychiater in dieser Situation zu Rate fragen würden, dann wäre für ihn die Diagnose depressive Episode sehr leicht zu stellen. Ja, also das wäre das, was wir heute sagen würden, Jeremia voll in der Depression. Und wir lesen hier wirklich von einem zutiefst verzweifelten Mann, der meiner Meinung nach auch allen Grund dazu hatte, in dieser Situation verzweifelt zu sein. Ja, er sagt selbst in Vers 8, also ein paar Verse vorher, es ist jetzt nicht auf der PowerPoint, glaube ich, das sagt er, auch wenn ich schrie und um Hilfe rief, verschloss Gott sein Ohr vor meinem Gebet. Ja, er hat gebetet, er hat zu Gott gefleht, dass Jerusalem nicht erobert wird, dass das Volk umkehrt, dass die Stadt verschont wird. Aber er glaubt, weil er es nicht gesehen hat, dass Gott seine Gebete nicht gehört hat, dass er seine Ohren vor ihm verschlossen hat. Und wenn wir uns den nächsten Vers in unserer Stelle angucken, Vers 18, da sagt er, und ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. Ja, aufgrund dessen, was er erlebt hat, auf diesem krassen Unglück, das ihm und dem Volk widerfahren ist, und auch diesem anhaltenden Unglück, hat er die Hoffnung auf Gottes Eingreifen verloren. Er sagt nicht nur, Gott hat mich nicht gehört, er hört meine Gebete nicht, sondern er sagt, hey, es ist keine Hoffnung für uns. Gott wird nicht mehr eingreifen, es gibt keine Errettung mehr. Er glaubt nicht mehr daran, dass es sich noch zum Guten wenden wird. Dann in den Versen 19 und 20, kannst du auch einmal klicken. Da sagt er, an mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Ja, wir sehen hier, seine Gedanken beschäftigen sich die ganze Zeit eigentlich mit nichts anderem mehr. Er ist in so einer Spirale gefangen, dass er immer wieder darüber nachdenkt, welches Leid ist ihm widerfahren. Und er ist in Verzweiflung, in Hoffnungslosigkeit und in Depression gefangen und kommt aus eigener Kraft nicht heraus. Ja, obwohl ihm eigentlich bewusst ist, meiner Meinung nach, dass er sieht, selbst wenn ich darüber nachdenke, es ist schlecht für mich. Er sagt selbst, es ist wie Gift für mich. Und trotzdem sagt er, und ich denke und denke darüber nach. Und das macht meine Seele innerlich kaputt. Und vielleicht geht es dir, geht es euch heute Morgen ähnlich. Ja, vielleicht ist jetzt nicht deine Heimatstadt zerstört worden, aber vielleicht bist du an einem Punkt, wo gerade alles irgendwie dunkel ist, wo du kein Licht mehr siehst, wo keine Hoffnung mehr ist. Ja, so wie Jeremia damals, glaube ich, hat jeder von uns in seinem Leben schon zumindest mal eine oder andere Form von Leid erfahren und erleben müssen. Und mir ist es wichtig, also wenn ich an Leid denke und das höre, dann sind so meine ersten Assoziationen, ja, jemand ist gestorben oder jemand ist todkrank, und wenn die zwei Sachen mich nicht betreffen, dann, ja, ich habe ja kein Leid in meinem Leben. Und gehe da so drüber hinweg und will deshalb auch mit euch nochmal anschauen, was ist denn eigentlich Leid? Ja, was kann denn Leid in unserem Leben alles sein? Wozu möchte Gott heute Morgen zu uns sprechen und wo möchte er vielleicht zu dir sprechen? Und dazu habe ich eine Definition aus Wikipedia, die haben vielleicht Teile von euch auch schon gehört, weil die hat die Silke vor keine Ahnung, einem halben Jahr oder so in ihrer Predigt auch schon vorgelesen. Und ich habe mich daran erinnert, habe gedacht, hey, die fand ich sehr cool, die benutze ich doch auch gleich mal. Und zwar steht da, Leid ist eine Grunderfahrung und bezeichnet als Sammelbegriff all dasjenige, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet. Ja, also alles, was dich in irgendeiner Form, egal ob groß oder klein, körperlich oder seelisch belastet, das ist das, was wir als Leid bezeichnen. Und ich denke, anhand von dieser Definition können wir ganz sicher sagen, das, was Jeremia erlebt hat, war Leid. Aber was mir wichtig ist, auch alle Dinge, die jetzt vielleicht nicht der Tod von Menschen oder Krankheit oder irgendwas in der Form vielleicht, was Jeremia hat, dass das auch Leid ist. Und dass Gott auch zu dir heute Morgen sprechen möchte, dass du in deinem Leben bestimmt den einen oder anderen Punkt Leid hast, den Gott ansprechen möchte heute Morgen. Und dazu möchte ich euch auch ein paar Beispiele geben, ja, was alles Leid sein kann in unserem Leben. Die sind hier schon mal alle aufgelistet. Ich mache immer so tolle, viele, lange Listen, aber heute gehe ich ganz schnell durch. Das erste habe ich schon erwähnt, ja, der Tod eines nahestehenden, geliebten Menschen. Ja, vielleicht der Tod eines Kindes oder des Ehepartners oder vielleicht, wenn man ein ungeborenes Kind verliert. All das ist was uns sehr, sehr starkes Leid begegnet. Und wir selbst haben das auch als Gemeinde vor ein paar Wochen erlebt, ja, wie schmerzvoll das ist, lieben Menschen zu verlieren, als Hans Markus gestorben ist, wo einige vielleicht, in die ihn näher kannten, das mehr erleben konnten als andere. Aber einfach zu sehen, der Tod eines Menschen bringt großes Leid, zumindest in diesem Moment in unser Leben. Ich denke, was ich auch schon genannt habe, was offensichtlich ist, ist Krankheit. Ja, eine chronische, unheilbare Krankheit, vielleicht wie eine Depression oder eine Krebserkrankung. Und dabei ist dann eigentlich auch egal, ob jetzt ich krank bin oder irgendwie mein Ehepartner oder ein nahestehender Mensch. Ja, das ist was Leid in mir bewirkt. Vielleicht leidest du unter Arbeitslosigkeit, unter finanziellen Schwierigkeiten. Du weißt nicht, wie du die Miete bezahlen sollst. Du weißt nicht, wie du was zu essen kaufen sollst. Ja, es ist vielleicht in unserer Gesellschaft nicht so häufig wie in anderen. Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, der entweder im finanziellen oder auch im sozialen Bereich zu Leid führen kann. Vielleicht leidest du darunter, dass du dauergestresst bist, dass du eine Überbelastung in deinem Job hast, dass du einfach nicht gewachsen bist. Ja, und du leidest darunter, weil dein Leben eingeschränkt ist von diesem Punkt, weil nicht das, wie du es dir vorstellst, dass dein Leben ist, sich entfalten kann. Vielleicht leidest du unter zwischenmenschlichen Konflikten, unter Verletzungen innerhalb deiner Familie, innerhalb deines Berufs, vielleicht bist du Opfer von Mobbing oder vielleicht leidest du einfach darunter, dass du keine Anerkennung bekommst, dass du deinen Job Tag für Tag machst, aber du erlebst keine Anerkennung darin. Vielleicht hast du Konflikte in Freundschaften, vielleicht haben dir gute, sehr gute Freunde dich irgendwie hintergangen oder verraten und du leidest aufgrund dessen. Vielleicht fühlst du dich einsam. Ja, vielleicht hast du Sehnsucht nach einem Partner und leidest darunter, weil du einfach dich immer alleine fühlst. Oder vielleicht hast du erlebt die Trennung von einem Partner oder von einem Ehepartner. Und das ist so auch ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich sagen kann, da habe ich Leid erlebt. Ja, wenn man das selbst erlebt, wenn man von einem Menschen verlassen wird, den man liebt. Ja, und also mir ging es so, ich war am Boden zerstört, in dem Moment wahrscheinlich so ähnlich wie bei Jeremia, das Leben ergibt keinen Sinn mehr, zumindest für eine bestimmte Zeit. Und ich möchte euch da trotzdem ermutigen, ja, also ich kann sagen, rückblickend auf jeden Fall, auch wenn das wahrscheinlich die schmerzhafteste Erfahrung in meinem Leben bisher war, und ich das auch nicht nochmal unbedingt machen oder erleben würde, gerne, war es doch die Zeit, wo ich echt sagen kann, da war mir Gott am nächsten. Ja, in meinem Leid, wenn ich mich nach Gott dann ausstrecke, dann begegnet er mir ganz stark. Zumindest habe ich das so erlebt. Ja, vielleicht leidest du, weil Deutschland nicht deine Heimat ist. Ja, vielleicht fühlst du dich heimatlos. Vielleicht musstest du dein Land aufgrund von Flucht oder Flucht deiner Eltern verlassen, deine Familie, Freunde zurücklassen. Oder vielleicht bist du hergekommen, aus einem positiven Grund, um zu studieren, um deinen Beruf auszuüben, aber dir fehlt deine Heimat und das ist was, worunter du leidest. Vielleicht leidest du unter deinem Aussehen. Vielleicht entsprichst du nicht unbedingt den Schönheitsidealen unserer Welt und du guckst jeden Morgen in den Spiegel und das ist für dich einfach eine leidvolle Erfahrung. Ich könnte ewig weitermachen, die Liste ist schon lang genug. Worauf ich hinaus will, ist, dass es Leid was ganz Individuelles ist. Ja, jeder von uns empfindet Leid anders und es gibt unzählig viele Dinge, unter denen wir leiden können. Aber vielleicht, ja, spricht dich einer von den Punkten an, vielleicht mehrere. Vielleicht kommt dir auch was ganz anderes in den Sinn, was ich nicht genannt habe, worunter du leidest heute. Und genau, denke ich, für dich ist diese Predigt heute Morgen. Und für alle, die jetzt sagen, nö, eigentlich leide ich momentan unter nichts. Super, Gott segne dich, das ist echt cool. Also ich kann auch sagen, momentan leide ich eigentlich unter nichts. Aber trotzdem glaube ich, dass Gott zu euch sprechen will heute Morgen. Deshalb lohnt es sich auch weiter zuzuhören. Weil du garantiert jemanden kennst, der Leid in seinem Leben hat. Oder der durch irgendein Tal geht. Oder irgendwann jemanden kennen wirst, der da durchgeht. Und dass du befähigt bist, ihn zu ermutigen. Oft, denke ich, geht es uns so, wenn wir in so einem Leid sind, dass wir entweder uns selbst fragen oder von anderen gefragt werden, warum gibt es eigentlich Leid in meinem Leben? Ja, warum gibt es Leid auf der Welt? Warum lässt Gott es überhaupt zu? Ich finde es eine extrem schwierige Frage und ich denke, man könnte da ewig drüber predigen. Deshalb will ich das eigentlich nur ganz kurz umreißen und habe mir so zwei große Ursachen oder Ursachengruppen von Leid rausgepickt. Und da würde ich sagen, das Erste, was wir sehen, ist verdientes Leid oder in Anführungszeichen verdientes Leid. Ja, Leid ist in dieser Welt aufgrund der Erbsünde. Ja, dadurch, dass, wie wir letzte Woche gehört haben, Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, gegen Gott gesündigt haben, kam die Sünde in die Welt und wir leben aufgrund dessen in einer gefallenen Welt. Ja, vorher im Paradies war alles perfekt, so wie Momos letzte Woche gepredigt hat. Es gab keine Unsicherheit, es gab keine Angst, es gab kein Leid, es gab keine Krankheit, es gab keinen Tod. Und das hat sich an diesem Punkt geändert. Ja, wir lesen in der Bibel, dass Satan der Fürst dieser Erde ist. Er ist derjenige, der über diesen Machtbereich herrscht. Und er ist zwar besiegt, Jesus hat ihn schon am Kreuz besiegt, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, was wir in der Offenbarung lesen, dass er gefesselt wird und in den Feuersee geworfen wird und seiner Herrschaft ein Ende gesetzt wird, sondern wir sind in diesem Bereich dazwischen, was irgendwie auch schwierig ist, uns vorzustellen, dass jemand schon besiegt ist, aber noch nicht. Wir hatten da auch mal die Predigt Already, Not Yet. Und ich denke, das ist diese Zeit, in der wir einfach leben, wo Leid da ist, aufgrund der Erbsünde. Und was mir wichtig ist zu sagen, das heißt nicht, dass Gott nicht souverän ist. Es ist nicht so, dass Gott nichts gegen dieses Leid tun könnte, dass der Teufel einfach Leid schicken kann und kann das machen, wie er will. Ja, und genauso wenig würde ich sagen, dass dieses Leid von Gott kommt direkt, weil diese Erbsünde, vorher, vor der Erbsünde gab es kein Leid. Also Gott hat es nicht geschaffen, sondern es kam durch die Sünde der Menschen in das Leben. Aber was eben auch wichtig ist, er lässt es zu. Ja, er sitzt nicht da und denkt sich, oh Mann, ich würde das gern alles verhindern, sondern auch wie wir in der Geschichte von Hiob sehen, Satan kommt zu Gott und fragt ihn und er sagt, ja, du kannst Hiob Leid zufügen. Und es ist oft schwierig für uns zu verstehen, aber es sind einfach Tatsachen, an denen wir einfach nicht vorbeikommen. Der zweite Punkt, was ich denke, verdientes Leid, das sehen wir ganz oft in der Bibel, ist aufgrund unserer Sünden. Oder würde ich sagen, wird auf unserer Sünden, an denen wir festhalten, vielleicht in unserem Fall spezifisch. Ja, wenn wir uns das Alte Testament angucken, sehen wir es ganz häufig, wo die Israeliten zum Beispiel 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind, stelle mir auch als sehr leidvoll vor, einfach weil sie Götzen angebetet haben. Die Ägypter, die mit den 10 Plagen und im Endeffekt zur Hälfte oder was ertrunken sind im Toten Meer, weil sie das Volk Israel nicht ziehen lassen wollten. Oder auch in unserer Geschichte, ja, das Volk Israel, das nicht umkehren wollte und deshalb in die Sklaverei geführt wurde. Und was ich immer sehr herausfordernd finde, ist, dass es im Neuen Testament genau solche Beispiele gibt. Ja, wenn wir denken an die Geschichte von Hananias und Sapphira, die dieses Feld gekauft haben und wollten das Geld den Aposteln geben, haben ihnen aber nur einen Teil gegeben, haben gesagt, es wäre das Ganze, was sie bekommen haben. Und sie sind beide gestorben aufgrund dieser Lüge. Finde ich immer sehr, sehr, sehr krass. Aber es macht mir auch bewusst, und ich denke, das ist auch wichtig für uns, dass unsere Sünden, also alle Dinge, die wir in unserem Leben tun, die Gott nicht gefallen, dass die eines Tages bestraft werden. Also Gott ist wirklich ein gerechter Gott und er wird nicht eine einzige Sünde vergessen. Und er wird auch nichts übersehen. Es ist nicht so, dass irgendwas an ihm vorbeigeht. Aber die gute Nachricht, die wir auch glauben, die wir hier sitzen, ist, dass Jesus diese Strafe, die kommen muss, bereits getragen hat. Ja, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und wenn wir unsere Sünden bekennen und uns bereuen und wirklich von unseren Wegen umkehren, uns Gott zuwenden, dass wir dann straffrei sind aus dem letzten Gericht wirklich hervorgehen. Und ja, vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst dir, ja, ich merke das, es ist was zwischen mir und Gott, aber du hast noch nie ihm deine Sünden bekannt, vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal, aber du merkst, es ist etwas, ich habe falsche Dinge in meinem Leben getan und ich weiß, irgendwann wird die Strafe kommen. Möchte ich dich echt ermutigen, hey, bitte Gott um Vergebung, ja, er will dir gerne vergeben, er will dich als sein geliebtes Kind heute Morgen annehmen. Es wird nachher auch die Möglichkeit geben, such dir jemanden, mit dem du beten kannst, um das einfach zu tun, um diese Strafe, die auf unsere Sünden steht, dass sie eben nicht auf dich fällt, sondern auf Jesus. Ein dritter Punkt, der mir noch eingefallen ist, für Ursachen für Leid. Ja, wir können leiden, weil wir falsche Entscheidungen treffen. Ja, du hast vielleicht eine Entscheidung zu treffen und du weißt, was richtig ist, und du entscheidest dich dagegen. Und es muss nicht unbedingt Sünde sein, aber vielleicht haben dir andere Leute abgeraten davon, du tust es trotzdem und aufgrund dessen entsteht Leid. Der zweite Bereich wäre unverdientes Leid. Ja, vielleicht leidest du aufgrund Sünden anderer, die gegen dich gesündigt haben, vielleicht durch körperliche oder psychische Gewalt. Was mir da als Beispiel einfiel, waren David und Saul. Ja, David hat auch gelitten, er wurde verfolgt, wurde aus seiner Heimat sozusagen vertrieben. Er war am Hungern und er hatte Todesängste, weil Saul gegen ihn gesündigt hat. Ja, David hat nichts getan, um dieses Leid irgendwie zu verdienen, aber Saul hat eben gesündigt und David hat dadurch Leid erlebt. Ja, wir erleben auch Leid einfach durch Lebensumstände. Durch Umstände in der Natur, Naturkatastrophen zum Beispiel, ja, wo wir jetzt auch momentan wieder mitbekommen, wo auch hier bei uns in Deutschland, wo durch die Überschwemmungen, wo Existenzen auf dem Spiel stehen, wo Leute ihre Häuser verlieren, wo Leid da ist, einfach weil es so ist. Es gibt keinen Grund dafür. Wir können uns das nicht erklären. Wir könnten es mysteriöses Leid nennen, wo wir keine Begründung dafür haben. Oder Unfälle, wo keine bösen Absichten sind, die einfach passieren und Menschen sterben und es in uns Leid auslöst. Auch ein Punkt, den ich jetzt hier gar nicht habe oder das mit in unser Glauben zusammengefasst ist, ist, dass Gott uns dadurch was lehren will, durch Leid, dass er unseren Glauben stärken will, dass er unseren Glauben bewahren will bis zum Schluss. Und da gab es auch schon eine ganze Predigt dazu, da würde ich euch auch darauf verweisen, von der Silke, hört die euch nochmal online an, wenn ihr die nicht gehört habt, dass Gott eben das auch benutzen möchte, um uns Gutes zu tun. Und unverdientes Leid aufgrund unseres Glaubens. Ja? Wir lesen das Beispiel von Paulus im 2. Korinther, wo er sagt, er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch erlitten, er hat gehungert, er wurde, was weiß ich, alles Mögliche, weil er geglaubt hat, er wurde verfolgt. Und ich denke, das ist auch, was jeder von uns ein Stück weit in seinem Alltag erlebt, wo wir Leid erfahren. Ja? Also in meinem Leben ist es so, also auch vielleicht da als praktisches Beispiel, also mein Vater, der ist nicht gläubig und der hat zum Beispiel mit uns den Kontakt abgebrochen, weil wir gläubig sind, weil wir sagen, ja, wir glauben an Jesus Christus, und für ihn ist es so absurd, dass er sagt, nee, dann kann ich mit euch keinen Kontakt mehr haben. Und vielleicht habt ihr auch solche Situationen, ja, vielleicht habt ihr sogar einen anderen religiösen Background, vielleicht hat eure Familie euch verstoßen und achtet euch für tot. Ja, ich kenne nicht alle eure Hintergründe, aber wo ich euch ermutigen möchte, dass auch schon in der Bibel steht, dass es einfach mit zu unserem Leben dazugehört. Ja, wenn wir Hebräer 11 anschauen, da haben wir die ganzen Heiligen, die super tolle Sachen erlebt haben, und dann haben wir die ganzen Heiligen, die zersägt und gesteinigt und hungern mussten und in irgendwelchen Wolfspelzen umherlaufen, die verachtet waren. Und was mir wichtig ist, ist, dass wenn du heute leidest und du hast Leid in deinem Leben, dass du dir bewusst bist, dass du echt in guter Gesellschaft bist. Also wenn wir an Jesus denken, der hat gelitten, Paulus, 12 Apostel, jetzt im Zuge dieser Vorbereitung habe ich gelesen, dass keiner der 12 Apostel, inklusive Paulus, eines natürlichen Todes gestorben ist. Ja, die haben alle gelitten, die wurden höchstwahrscheinlich auch alle davor gefoltert. Und man sagt zwar, dass Johannes, fand ich auch ganz interessant, irgendwie ins Exil geschickt wurde und da ganz gemütlich gestorben ist. Aber was ziemlich krass war, bevor sie ihn ins Exil geschickt haben, haben sie ihn beim lebendigen Leib gekocht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da sollte eigentlich sterben, ist nicht gestorben, da haben sie gedacht, gut, dann schicken wir ihn ins Exil. Was mir wichtig ist, Leid ist kein Zeichen von mangelndem Glauben. Ja, die größten Glaubenshelden hatten Leid in ihrem Leben. Und oft geht es uns trotzdem so, dass wir überrascht sind von Leid. Ja? Wir sind überrascht vom Tod von nahen Menschen, obwohl eigentlich jeder von uns weiß, irgendwann ist es vorbei. Und es könnte heute sein, es könnte morgen sein. Und trotzdem sind wir überrascht und es ist auch menschlich, weil wir mit dem Guten rechnen und es auch gut so ist. Aber trotzdem denke ich, dass es auch gut ist für uns zu sehen, Leid ist ein eigentlich normaler Bestandteil von unserem Leben, auch von uns Christen. Also wir sehen diese beiden Formen des Leids. Es gibt verdientes und unverdientes Leid und die sehen wir auch in unserer Geschichte von Jeremia. Ja? Das Volk empfängt verdientes Leid, weil sie haben gesündigt, sie haben Götzen angebetet, sie sind nicht umgekehrt, haben sich verweigert, Buße zu tun und deshalb ist ihnen das Leid widerfahren. Und Jeremia steht nebendran, hat genau das getan, was Gott gesagt hat, war absolut treu, obwohl, ich meine, allein schon dahin zu gehen und denen zu sagen, ich meine, er wusste vorher, das wird blöd. Ja, und er macht es trotzdem, ist treu und erlebt trotzdem dieses ganze Leid, ja, obwohl er nichts dazu kann. Und genau in diesem Punkt, wenn wir nochmal zurückgehen zu unserem Text, wenn wir uns erinnern, er war in dieser Situation, dass er völlig verzweifelt ist, dass er da gefangen ist, dass er eigentlich klagt und jammert, wie schlecht es ihm doch geht. Also wie gesagt, ihr könnt euch gerne Nummer 1 bis 20 durchlesen zu Hause. Also er jammert da wirklich ganz schön rum. Er glaubt Lügen des Teufels, ja, wie er sagt, Gott hört mich nicht, er hat mich vergessen, es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Und er dreht sich eigentlich nur noch um dieses ganze Leid. Ja, er dreht sich um sich selbst, ist in dieser Situation gefangen und kommt da nicht mehr raus. Und dann, warum auch immer, wissen wir nicht genau, ändert sich auf einmal seine Blickrichtung. Ja, wenn wir Vers 21 bis 23 lesen, da sagt er, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen, ja die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, ja sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue. Ich lese nochmal, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Er ist in dieser Situation und auf einmal beginnt er sich in Erinnerung zu rufen, wie Gott wirklich ist, wie Gottes Charakter ist. Dass Gottes Treue, sein Erbarmen, seine Gnade, seine Güte, seine Liebe niemals aufhören. Dass sie jeden Morgen neu sind für ihn und für uns. Ja, egal wie diese Umstände sind, egal wie sich seine Umstände verändert haben, Gott hat sich nicht verändert. Auch wenn es für ihn am Anfang so aussah, wenn es für ihn aussah, als könnte Gott nicht mehr eingreifen, als wäre keine Errettung mehr möglich, als würde Gott ihn nicht mehr hören. An diesem Moment erinnert er sich, hey, Gott ist ewig gleich, er verändert sich nicht. Ja, seine Liebe hat kein Ende. Und in dieser Situation hebt Jeremia seinen Blick weg von dieser scheinbar ausweglosen Situation, aus der er niemals hätte rauskommen können, aus diesem Leid. Und er schaut hin zu Gott. Ja, er ist ein Mensch, der Gott kennt, der ihn oft erlebt hat und der sich in dieser Situation, in diesem Leid eigentlich nur neu erinnern muss, wie Gott wirklich ist. Dann lesen wir weiter in Vers 24, wo er sagt, mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Ja, ihm wird, glaube ich, in diesem Moment wieder bewusst, dass sein größter Schatz Gott ist. Ja, dass nicht Jerusalem, nicht der Tempel, der zerstört wurde, nicht das Volk Israel und dass es jetzt in der Verbannung ist, sein Leben bedeutet, sondern dass Jahwe, der Gott Israels, an den wir auch glauben, dass er der größte Schatz seines Lebens ist. Und in diesem Moment sagt er, darum will ich auf ihn hoffen, als ihm das bewusst wird, dass Gott sein Alles ist. Ja, er sagt, mein Anteil ist der Herr, dass das ist, was zählt. Als ihm das wieder bewusst wird, da bekommt er neue Hoffnung. Weil das Leiden, das ihm widerfährt, so unvergleichlich gering erscheint in dem Gewinn, den er in Gott hat. Weil er seinen Anteil hat im Herrn, verblasst dieses ganze Leid, das ihm widerfährt. Weil er merkt, dass das, was wirklich für ihn zählt, dass er das nicht verloren hat. Weil Gott sich nicht verändert, weil Gott immer gleich ist. Und genau das Gleiche sagt Paulus auch im 2. Korinther 4, Vers 17. Und da sagt er, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Ja, und wenn wir Leid in unserem Leben haben, wir dürfen uns gewiss sein, das, was uns erwartet, ist so viel größer, ist so viel herrlicher als alles, was wir uns jetzt vorstellen können. Wir sollen nicht an dem Leid, das wir jetzt erleben, verzweifeln. Und vielleicht ist es ein Leid, das bis zum Ende deines Lebens geht. Ich kann nicht garantieren, dass Gott es wegnimmt. Das kann niemand von uns. Aber was ich mir immer vorstellen muss oder vor Augen halten muss, ist die Zeitspanne, wenn wir jetzt mal sagen, 80 Jahre unseres Lebens ist so, und die Ewigkeit ist ungefähr so und geht hier immer weiter und hier immer weiter. Das heißt, dieser Abschnitt, den wir jetzt erleben, wo ein Leid ist, ist einmal von der Zeit viel kürzer als die ganze Herrlichkeit, die wir erleben würden, und auch von der Intensität meiner Meinung nach nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die wir dann sehen werden. Und ein paar Verse, bevor Paulus diesen Vers schreibt, dass es eben eine kleine Last ist im Vergleich, das, was wir jetzt durchmachen, ermutigt er uns auch wirklich im Leiden durchzuhalten. Und dabei richtet er auch sein Augenmerk wieder auf die Stärke Gottes in diesen Situationen. Und wo er sagt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, also wir haben die Herrlichkeit Gottes, wir haben das ewige Leben in unseren menschlichen Gefäßen bekommen, also in Leiden, in Situationen, wo wir leiden, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Ja, das geht darum, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott seine Größe zeigen kann in unserem Leiden. Und ich finde es so ermutigend, was er weiterschreibt. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Und ich glaube, wenn du Leid hast in deinem Leben momentan, wenn es gerade schwierig ist, ja, Gott möchte dich ermutigen, hey, du bist nicht allein, wenn du dich allein fühlst. Du bist, wenn du keinen Ausweg siehst, es gibt einen Ausweg. Für Gott ist ein Ausweg da. Ja, er möchte dich wirklich ermutigen, auf ihn zu hoffen, auf ihn zu vertrauen und deine Stärke in dieser Situation aus ihm zu ziehen, zu sagen, hey, ich bin schwach, Gott, ich kann es nicht, aber du willst in mir stark sein. Und auch wenn wir wieder zurückgehen zu Jeremia, sagt er Ähnliches. In Vers 25, gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Ja, denen, die Gott vertrauen, denen will er Gutes tun. Wir wissen von der anderen Stelle, denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen, auch das Leid. Ja, bei Gott gibt es immer ein Happy End. Auch wenn es für uns Menschen vielleicht nicht als Happy End erscheint. Oder wenn wir das nicht in dem Moment erkennen können. Und der letzte Vers von unserem Text heute ist, es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Und ich finde es sehr interessant, dass er sagt, dass wir schweigend auf die Rettung des Herrn hoffen sollen. Und ich glaube, Gott will uns damit sagen, wir sollen nicht jammern, wir sollen uns nicht in Selbstmitleid irgendwie baden, sondern was wir machen sollen, wenn wir in Leid sind, ist voller Vertrauen und voller Zuversicht auf ihn zu hoffen. Ich möchte dich wirklich ermutigen, egal wie deine Situation gerade ist, dass du wirklich ausharrst und auf Gott hoffst und an ihm festhältst, dass du dich nicht überwältigen lässt. Und auch wenn es hier heißt, wir sollen schweigend hoffen, ich glaube nicht, dass Gott was ausmacht, wenn wir klagen oder wenn wir trauern. Ja, wenn wir uns die Psalmen angucken, etwa ein Fünftel von den Psalmen sind Klagepsalmen. Ja, aber Gott ist es wichtig, dass du nicht an dem Punkt hängen bleibst. In jedem Klagepsalm, wenn man sich die anguckt, dann kommt ein bestimmter Punkt, kommt eine Wendung und der Psalmist fängt Gott an zu loben und sein Vertrauen auf ihn zu setzen. Also es kommt Leid, er klagt es und es scheint alles aussichtslos und es kommt ein Punkt und er schaut auf Gott und es verändert sich sein Blick. Und er fängt an, Gott zu loben und neue Hoffnung zu gewinnen. Und da möchte ich euch einfach ermutigen und sagen, hey, seid euch bewusst, dass Gott alles in seiner Hand hält, auch unser Leiden. Ja, es ist nichts, was er nicht unter Kontrolle hat. Und wir haben vor 2 Wochen gehört, dass Gott der Planer ist und er hat einen Plan und die Bibel sagt uns auch ganz klar, dass er den durchsetzen wird. Es ist nicht so, dass Gottes Plan durch irgendwas verhindert werden kann. So, was können wir, wenn wir in Leid sind, von Jeremia lernen? Kannst du einmal klicken? Wie können wir mit Leid umgehen? Meine erste Herausforderung an euch wäre, hoffe wirklich auf den Herrn. Wenn du in Leid bist, sei ermutigt, vertraue ihm voll und ganz. Ja, wenn wir uns Hiob anschauen, der so immer das Beispiel in Leid ist, und er hat auf Gott vertraut, er hat an Gott festgehalten, er hat nicht Gott irgendwie losgelassen, obwohl sein Leid sich sogar immer noch verstärkt hat. Erst wurde sein Besitz genommen, dann seine Knechte, dann seine Familie, dann seine Frau und dann wurde er krank. Es wurde immer schlimmer und er hat festgehalten an Gott. Und ich denke, es kann ein großes Vorbild für uns sein. Auch wenn du in einem Tief bist und du denkst, jetzt müsst ihr eigentlich mal hochgehen und es geht nochmal runter, halte fest an Gott. Rufe dir in Erinnerung, wie Gott wirklich ist. Ja, so wie Jeremia das gemacht hat, es sah alles hoffnungslos aus und er fängt an, auf Gott zu schauen und in dem Moment ändert sich seine ganze Situation und die Hoffnung kehrt zurück. Glaube wirklich die Wahrheit aus Gottes Wort und nicht den Lügen des Teufels. Wenn Gott dir sagt, es ist hoffnungslos, wenn Gott es sagt, er hört dich nicht, dann glaub wirklich das, was Gott sagt nämlich und was in seinem Wort steht und halte dir das vor Augen und er ruft dir das immer wieder in Erinnerung. Was jetzt nicht so bei Jeremia rauskam, aber was auch ich euch echt ermutigen will, ist, teil dich anderen mit. Ja, man sagt, es gibt so ein Sprichwort im Deutschen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das trifft vielleicht nicht zu 100%, aber ich denke, es ist sehr hilfreich, sein Leid mit anderen zu teilen und sie mit da durchgehen zu lassen und sich von anderen ermutigen zu lassen. Ja, das, was wir letzte Woche auch von Momo gehört haben, leg deine Masken ab, mach dich verletzlich, geh das Risiko ein, dass durch das, was du als Leid anderen offenbarst, dass es ist ein gewisses Risiko dabei, aber es ist ein absolut großer Segen, wenn du das mit deinen Geschwistern teilst und sie daran teilhaben lässt, weil sie einen Teil deiner Last mittragen können. Und der letzte Punkt ist, halte durch, Gott ist für dich. Ja? Wenn Gott für dich ist, lesen wir, was kann dich aufhalten, was kann gegen dich sein? Er wird dich durchtragen durch dieses Leid. Und er wird dich durchtragen bis zum Schluss. Er wird dich nicht irgendwo fallen lassen. Jetzt habe ich gesagt, nicht alle von uns haben vielleicht gerade Leid in ihrem Leben. Möchte aber auch diejenigen, die einfach ermutigen wie, oder ihnen Tipps geben, wie kann ich auf das Leid anderer reagieren. Kannst du auch einmal klicken. Was ich denke, ist, was wichtig ist, wenn andere dir ihr Leid klagen, hör denen wirklich zu. Ja, gib ihnen nicht einfach nur irgendwelche Ratschläge und Tipps so oberflächlich, sondern hör ihnen zu und dann kommt gleich der nächste Punkt, leide wirklich mit ihnen mit. Versetz dich in sie hinein, wie es ihnen geht, so wie Jesus, der unser Vorbild ist, einfach Mitleid mit den Menschen hatte, Mitgefühl hatte, verstanden hat, wie es ihnen ging, unter was sie gelitten haben. Und ermutige die Person. Ja, nimm Worte aus der Bibel, nimm Erfahrungen, die du selbst gemacht hast und ermutige diese Person. Hilf ihr, ihren Blick weg von dem Leid zu richten, hin auf Gott zu richten. Und unterstütze diese Person. Ja, unterstütze sie. Vielleicht ist es jemand, der unter finanziellem Leid leidet. Vielleicht kannst du ihn finanziell unterstützen. Vielleicht ist er jemand, der auf irgendeine Art und Weise gehandicapt ist und du kannst ihm ganz praktisch helfen in Dingen, die ihn sonst ihm Leid zufügen würden. Du kannst eben mit ihm mitleiden, du kannst ihn emotional unterstützen. Und was mir auch ganz wichtig ist, ist zu sagen, wenn wir andere leiden sehen, dass wir sie mit Gebet und mit Fasten unterstützen. Dass wir wirklich als eine Familie das Leid in den Leben von den anderen sehen und das vor Gott bringen und ihn anflehen, sie durch dieses Leid zu tragen oder dieses Leid wegzunehmen. Zum Schluss möchte ich euch noch 2 Verse als Ermutigung mitgeben, wenn du in Leid bist, ja, und wirklich diese Punkte wirklich auf den Herrn zu vertrauen. Das erste ist aus Jesaja 40, Vers 31. Und da lesen wir: Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Und im Psalm 21, Vers 1 und 2 steht: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Jetzt wisst ihr auch, warum die Predigt so hieß. Weil ich glaube, das ist der Punkt, der heute rüberkommen soll. Gott ist deine Hilfe, Gott ist deine Stärke. Egal welches Leid, das Einzige, was du brauchst, das hast du schon bekommen. Ja, wie wir es vorhin gehört haben, was wir in dem Lied gesungen haben, die Kraft, die Jesus vom Kreuz auferweckt hat, die lebt in uns. Und so, ich fand es so cool, dass die Inge ihren Eindruck weitergegeben hat, weil ich fand, es hat so genial zu dem gepasst, einfach wenn wir in Schwierigkeiten, wenn wir in Leid sind, zu wissen, wir haben diese Kraft und wir können da mit Gottes Hilfe durchgehen. Der Sepp, wenn er da ist, der kann mal nach vorne kommen, den brauche ich nämlich gleich. Und zwar würde ich gerne für euch beten, für all diejenigen von euch, die dieses Leid in irgendeiner Form in ihrem Leben erleben, die hoffnungslos sind, die verzweifelt sind. Und völlig egal, ob das jetzt ein großes Leid ist oder ein kleines. Ja, einfach habt es im Hinterkopf, alles, was dich belastet, können wir als Leid bezeichnen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, deshalb wird ein bisschen klimpern, zupfen. Einfach, wenn du sowas hast in deinem Leben, das wäre der Punkt, teile dich mit. Du kannst es ganz einfach machen, indem du aufstehst, machen wir es noch einfacher, indem du deine Hand hebst. Und ich würde gern für euch beten und ich möchte auch euch als Gemeinde ermutigen, mitzubeten. Wenn ihr Leute neben euch seht, die aufgestanden sind, die ihre Hand gehoben haben, betet für sie. Genau, wir werden uns dafür einfach ein bisschen Zeit nehmen. Und ich werde selbst einfach ein bisschen jetzt anfangen und dann könnt ihr aufstehen und Hände heben. Und ich werde dann so in der Mitte oder zum Abschluss beten für uns alle. Und ihr dürft aber gerne danach auch weiter beten, also lasst euch nicht von mir unterbrechen.